Den ganzen Morgen über war Ludwig Bernbacher mit einer ausgemachten Scheißlaune durch die Polizeiinspektion getigert. Alle wussten, dass er auf Nachrichten aus Weilheim und München wartete und gingen ihm möglichst aus dem Weg. Gegen Mittag brachte ein Fahrer dann endlich den versiegelten Brief mit den Untersuchungsergebnissen hinsichtlich der Knochen. Bernbacher brach das Siegel und fummelte die Unterlagen aus dem Umschlag. Hektisch überflog er das Anschreiben der Münchner Gerichtsmedizin, in der das Ergebnis in wenigen Absätzen zusammengefasst war.
Keine Einwirkung von Gewalt erkennbar, bla bla, wahrscheinlich 50 bis 60 Jahre in der Erde.
Bernbachers Miene hellte sich zusehends auf, dann kniff er die Augen zusammen.
Kreuzkruzifix, Schädel und Beckenknochen vollständig abgängig, schimpfte er. Muss ich das heißen? Dann kann er es vergessen, aber komplett.
Der Polizeichef drückte eine Kurzwahltaste an seinem Telefon.
Ja, Hansi, ich bin's wieder. Ergebnisse sind da, gute und schlechte Neuigkeiten.
Bernbacher fasste den Bericht für den ersten Bürgermeister Hans-Wilhelm Meyer zusammen.
Ja, mei, weg ist weg, oder? Äußerte der sich zu den fehlenden Skelettteilen. Ich gehe davon aus, dass die Leiche vor über 50 Jahren dort verscharrt wurde. Wahrscheinlich gefallener Soldat, Weltkrieg II. Die Knochen hat irgendein Viech verzogen. Also kein Problem für den Ministerpräsidenten, da draußen den Tunnelanstich zu eröffnen. Oder zu feiern, du weißt schon. Hast die Pressemitteilung schon fertig?
Ich hab die Ergebnisse vor 3 Minuten erhalten.
Dann weißt ja, was die nächste Viertelstunde machst. Ich auch. Ich ruf in der Staatskanzlei an. Der kommt am Mittwoch da raus. Ich schwör's dir, Ludwig.
Bernbacher stieß ein resigniertes Seufzen aus.
Wenn's sein muss, Hansi.
Es muss. Aber pass bitte auf, dass nicht wieder einer querkommt. Der Hartinger zum Beispiel, die Nervensäge, die Elende. Kannst den nicht, in Schutzhaft nehmen?
Hansi, wir sind nicht im Wilden Westen. Da bräuchte schon einen Anfangsverdacht oder Gefahr im Verzug oder sowas. Aber seitdem der Hartinger nicht einmal mehr Saft, was willst du ihm da groß anhängen, dass er ohne Licht radelt, beugehaft, bis er den Dynamo anschaltet? Wenn ich das bei jedem mache, ist das Tal leer.
Brauchst du nicht bei jedem machen, nur beim Hartinger. Dir fällt schon was ein. Ich will ihn auf keinen Fall am Mittwoch da in der Nähe des Ministerpräsidenten herumspringen haben. Ist ja ein Sicherheitsrisiko erster Güte, der Mann.
Der Ministerpräsident?
Na, der Hartinger, Depp!
Hans-Wilhelm Meyer blickte zufrieden aus seinem Bürofenster im ersten Stock des Garmisch-Partenkirchener Rathauses über den Rathausplatz hinüber zur Kreuzung, auf der sich in alle 4 Richtungen der freitagnachmittägliche Feierabendverkehr staute. Er sah im pulsierenden Verkehr Bewegung, Dynamik, Wirtschaftskraft. Hätte er Bürgermeister eines ruhigen und beschaulichen Marktfleckens werden wollen, wäre Garmisch-Partenkirchen sicher nicht seine erste Wahl gewesen. Zudem wusste er, dieser Verkehrsstrom, der wie in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker anwachsen würde, musste irgendwann in einem Tunnel verschwinden. Genauer in 2. Hier auf der Partenkirchener Seite im Wanktunnel und drüben auf der Garmischer Seite im Kramertunnel. Und Tunnelbau war ein eindeutiges Signal, dass tatkräftige Politiker an den Schalthebeln saßen. Irgendwann würde vielleicht einer dieser beiden Tunnel, die der Talkessel so dringend brauchte, sogar seinen Namen tragen. Wenn er allerdings nicht wollte, dass der Tunnel ein Hans-Wilhelm-Meyer-Gedächtnistunnel wurde, musste bald mit dem Bau begonnen werden. Darum war die Nachricht, die ihm sein oberster Polizist Ludwig Bernbacher eben durchgegeben hatte, so erfreulich gewesen. Man konnte den Knochenfund vorerst so verkaufen, dass der Ministerpräsident am Mittwoch dort draußen die Arbeiten eröffnen konnte. Gemeinsam mit ihm, Hans-Wilhelm Meyer, der seit vielen Jahren für den Tunnel gekämpft hatte. Er würde zusammen mit dem Landesvater in den Bayern-Teilen der Zeitungen und sicher auch in der Abendschau des bayerischen Fernsehens zu sehen sein. Als das E-Mail-Eingangssignal seines Laptops eine frische Nachricht meldete, klickte Meyer diese auf und sah zu seiner Freude den Wortlaut der Pressemitteilung, die Ludwig Bernbacher in den kommenden Minuten versenden würde. Er überflog den kurzen, in Behördendeutsch abgefassten Text und leitete ihn gleich an den Leiter seines Öffentlichkeitsbüros weiter. Gleichzeitig griff er zum Telefon und drückte genüsslich auf Kurzwahltaste Nummer 1.
»Bayerische Staatskanzlei, Büro des Ministerpräsidenten Wimmer?«
vernahm er eine Frauenstimme. »Meyer, Garmisch-Partenkirchen. Frau Wimmer, könnte ich bitte den Herrn Dr. Kleinschmied?«
Frau Wimmer hatte den Anruf aus Garmisch offenbar schon erwartet.
»Der Chef möchte Sie persönlich sprechen, Herr Bürgermeister.«
Damit hatte Meyer nicht gerechnet. Er sprang aus dem Sessel und nahm Haltung an. Endlich knackte es in der Leitung. Meyer war offenbar mit einem Mobiltelefon verbunden. Er hörte einen Höllenlärm im Hintergrund.
Herr Meier, können Sie mich hören?
Schlecht, aber passt schon.
Entschuldigen Sie, ich sitze in einem Hubschrauber, in Ihre Richtung unterwegs übrigens. Brauchen Sie keine Angst zu haben, Herr Meier, ich bleibe Ihnen vorerst vom Leib. Dieses Wochenende bin ich privat im Loisachtal. Auf Einladung eines Ihrer bekanntesten Bürger, des Herrn Brechtel, guter Mann. Wir fliegen gerade auf seine Jagd. Ich freue mich narrisch auf ein echtes Naturerlebnis, dort, wo unsere bayerische Heimat am schönsten ist.
Meier fiel dazu nichts ein. Der Brechtel, Toni und der Ministerpräsident auf der Jagd in seinem Gäu. Na, sauber.
Herr Meier, sind Sie noch dran? Also, ich muss so sagen, und das wollte ich gleich persönlich tun, Sie sind schon aus einem besonderen Holz geschnitzt, aus einem ganz harten Respekt. Jeder andere hätte klein beigegeben, aber nicht mein Meier, sage ich immer. Der ist ein Bollwerk. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich komme ich am Mittwoch zu dem Tunnelfest. Wegen ein paar alter Knöcher lässt sich der bayerische Ministerpräsident doch nicht davon abhalten, einen seiner Berge zu durchbohren, oder Meier, stimmt doch.
Der Ministerpräsident lachte schallend. Er war an diesem frühen Freitagnachmittag offenbar in bester Feierabendlaune. Stimmt, Herr Ministerpräsident.
Also dann, machen Sie den Rest mit dem Kleinschmied aus. Der hockt im Büro und brütet über der Rede.
Jawohl, herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Und Weidmanns Heil.
Weidmanns Dank, Herr Meier. Und machen Sie bitte schön keine Reklame, wo Sie mich erreicht haben.
Ehrenwort.
Sagen Sie sowas lieber nicht. Damit ist schon manch einer baden gegangen.
Das Lachen des Chefbayern übertönte den Turbinenlärm des Helikopters. Dann kappte er die Verbindung und Hans-Wilhelm Meier war wieder mit der Bürovorsteherin in der bayerischen Staatskanzlei verbunden.
Haben's denn erreicht, den Chef?
Ja, danke. Scheint ein schönes Wochenende vor sich zu haben.
Mei, wenn er schon einmal ein ganzes daheim bei seiner Familie verbringen kann, gell?
Ja, genau. Könnte ich jetzt noch mal den Dr. Kleinschmied bitte? Der Herr Ministerpräsident wollte, dass ich...
Da muss ich Sie leider auf Montag vertrösten. Der Dr. Kleinschmied ist schon heim.
Ja. Aber die Rede für Mittwoch, wissen Sie, wer die schreibt?
Das macht die Stanzi. Entschuldigung, Fräulein Wamberger Anastasia ist als Referendarin da. Ich lege einen Zettel hin. Vielleicht meldet sie sich noch bei Ihnen. Ansonsten heute Montag, gell, Herr Meier? Also, auf Wiederhören und ein schönes Wochenende.
Wiederhören, Frau Wimmer.
Meiers gute Laune war nicht direkt verblasen, aber getrübt ob der Nachricht, dass der Ministerpräsident praktisch in seinem Rücken, also auf den Fluren der Nachbargemeinde Greinau, ein Wochenende in den Klauen des Baggertoni verbringen würde. Welche Geschäfte da wohl wieder ausgetüftelt wurden? Was ihn aber richtig wurmte, war, dass der Brechtel offenbar in eine Liga aufgestiegen war, in der er, Meier, nicht so schnell mitspielen würde. Hatte er es also mit seinen Beziehungen zum Baron von Storck geschafft, den Ministerpräsidenten zu einem trauten Wochenende in seiner Jagdhütte zu locken. So etwas verband. Und das Ärgste, der Gruberfeit war womöglich mit von der Partie. Der Gruber, der Brechtel, der Baron und der Ministerpräsident. Ohne ihn, den Meier. Das galt es zu verhindern. Meier zog die Lodenjoppe an, griff sich den Schlüsselbund vom Schreibtisch und verabschiedete sich von seiner Sekretärin.
»Ihr habt noch einen Termin, und dann bin ich daheim, wenn was ist.«
Dann warf er die Tür hinter sich zu, bestieg seinen Audi im Rathaushof und grinste in die Frühjahrssonne. Gerade war ihm eine Idee gekommen, wie er wenigstens verhindern konnte, dass sein bester Spätzl und Dauerkonkurrent Veit Gruber ein freundschaftsstiftendes Wochenende mit dem bayerischen Ministerpräsidenten verbringen würde.